das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Keine Freitagstagesthemen ohne diese beiden Herren. Doch diesmal war es anders als sonst, wenn RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Spahn allwöchentlich darüber sprechen, wie es Deutschland geht. Denn diesmal geht es besser. Doch das Aber folgt zugleich. Die Pandemie sei wie ein prall gefüllter Luftballon, den alle nun gemeinsam unter Wasser halten müssten, sagte Lothar Wieler. Sonst werde er unkontrolliert nach oben schießen. Es bleibt also fragil, doch die Vorfreude auf die wiedergewonnenen Freiheiten schmälert es kaum. Sarah Frühauf.
Der Sand ist da, fehlen nur noch Sonne und Gäste. Hier in Magdeburg liegt die Inzidenz seit Tagen unter 100. Deswegen darf die Außengastronomie ab Sonntag öffnen. Daniel Ziegler, Betreiber der Strandbar, kann es kaum glauben. Es gehe auf einmal so schnell.
Ja, es war ein sehr gutes Gefühl, endlich zu sehen, dass wir oder zu wissen, dass wir wieder loslegen dürfen. Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Andererseits war es auch ein sehr angsteinflößendes Gefühl, würde ich fast sagen. Wir fragen uns jetzt natürlich, wie sollen wir es schaffen bis Sonntag?
Die Infektionszahlen sinken, die Impfquote steigt. Selbst der Bundesgesundheitsminister macht Hoffnung. Die dritte Corona-Welle scheint gebrochen. Doch langsam, jetzt nichts überstürzen, vorbei sei die Pandemie noch nicht.
Deswegen braucht es Zuversicht, gepaart mit Umsicht, um Menschen zu schützen. Zu viel Ungeduld dagegen würde nur dem Virus helfen.
Wird der Sommer unbeschwert oder drohen wieder Rückschläge? Wann ist sie endlich überstanden, die Krise? Erst wenn etwa 80% der Bevölkerung immun, also genesen oder geimpft sind.
Auch dann wird es noch Infektionen geben. Es wird auch noch Ausbrüche geben, aber es wird keine Wellen mehr geben. Dann haben wir die Pandemie unter Kontrolle.
Weiter abwarten. Das gilt für Geimpfte und Genesene nicht. An nächtliche Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Testpflicht müssen Sie sich ab dem Wochenende nicht mehr halten. Der Bundesrat stimmt am Vormittag für eine entsprechende Verordnung.
Wer dem Gesetz zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
Eine Sitzung im Eiltempo, ohne große Diskussion.
Selbst wenn es teilweise als ungerecht empfunden wird, ist das für uns keine Begründung, Grundrechte von anderen länger einzuschränken. Deswegen muss man das eine von dem anderen trennen und vor allem Familien auch sagen, wir setzen alles daran, jetzt schneller zu impfen.
Ein Versprechen also an alle noch nicht Geimpften und ein Appell an diejenigen, die nun Freiheiten zurückbekommen, nicht unsolidarisch zu sein.
Sondern auch eine Geste des Respekts zeigen gegenüber denen, die noch nicht geimpft werden konnten. Dennoch ist die Aufhebung der Einschränkung von Grundrechten richtig. Aber es ist kein gesellschaftliches Modell für die Zukunft, Menschen so unterschiedlich in Grundrechten zu behandeln.
Die Strandbar in Magdeburg öffnet auch zunächst nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Wie das kontrolliert werden soll, gehört zu den noch vielen offenen Fragen. Klar ist, bis Sonntag wird die Bar nicht stehen, vielleicht bis Mitte nächster Woche. Nach langen Monaten des Wartens kommt es auf die wenigen Tage nun auch nicht an.
Und ebenfalls in ein paar Tagen wird man die Strandbar in Sachsen-Anhalt mit dem Straßencafé in der Toskana tauschen können. Italien macht wieder auf. Ab Mitte Mai sollen ausländische Touristen wieder ins Land reisen dürfen, ohne in Quarantäne zu müssen. Auch die weltberühmten Museen in Florenz öffnen wieder und die auch in Italien arg gezeichnete Tourismusbranche atmet auf, da dies nun keine Postkartenansicht mehr bleiben wird. Markus Rosch.
Der Rasen gemäht, der Pool gesäubert. Alles ist bereit in der Toskana, dem Sehnsuchtsort deutscher Urlauber. In den Hügeln bei Miniato zwischen Florenz und Siena liegt die Ferienanlage Belmonte Vacanze. Treffen mit Lauro Lotti, zusammen mit seiner Familie, hat er dieses Resort jahrelang aufgebaut. Die Pandemie hat ihn aber immer wieder verzweifeln lassen, viele Kosten keine Einnahmen. Täglich kontrolliert Lotti die Reservierungen. Der Buchungskalender ist eigentlich voll. 80% der Gäste kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Lotti hofft nun, dass sie auch bald wirklich kommen können. Dieses Wochenende soll es dann endlich soweit sein. Er darf öffnen. Einige der italienischen Gäste haben sich schon angekündigt. Und dann hoffen wir, dass die Politiker einen guten Job machen, um den Leuten verständlich zu erklären, welche Regeln sie beachten müssen, um reisen zu können. Lotti setzt auf bessere Zeiten, gerade für seinen aufwendig biozertifizierten Betrieb. Alle Produkte kommen aus der Umgebung. Besonders stolz ist Lotti auf seine mehr als 1000 Olivenbäume und das eigene kaltgepresste Öl. Diesen Aufwand honorieren die Gäste gerade in Zeiten wie diesen. Sagen wir mal so, diese Pandemie gibt uns auch einen Push, denn die Einstellungen der Menschen ändert sich. Sie mögen jetzt mehr die kleinen Betriebe wie den unseren und glauben mehr an die natürliche Produktion von Lebensmitteln. Wenige Kilometer weiter, Florenz, die weltberühmte Hauptstadt der Toskana. Normalerweise drängeln sich hier die Touristen, doch momentan ist es ziemlich leer. Aber eine gute Nachricht gibt es, endlich dürfen die Museen wieder öffnen. Auch die Galleria della Accademia mit der weltberühmten Michelangelo-Ausstellung. Direktorin Cecilie Holberg hat monatelang darauf hingefiebert. Nun begrüßt sie die ersten Besucher. Die haben sich vorher registrieren müssen. Spontan würden aber auch Ausnahmen gemacht, sagt sie.
Insofern freue ich mich auch, dass wir in dieser dunklen Phase jetzt endlich wieder etwas Licht und Schönheit präsentieren können. Denn das fehlt doch wirklich sehr.
Die Kunsthistorikerin Holberg führt stolz durch ihr Museum. Die Zeit wurde genutzt, es wurde saniert, renoviert und umgestellt. Ein schwieriges Unterfangen, denn durch die Pandemieschließung fehlen rund 1 Million Euro pro Monat. Auch dürfen nur 150 statt bisher 600 Besucher pro Stunde rein. Doch Holberg ist optimistisch. Kunstwerke wie der David Michelangelos werden auch weiterhin Menschen in ihren Bann ziehen.
Insofern ist es jetzt schön, einfach wieder ein bisschen Normalität zu gewinnen. Und ich hoffe, dass das sukzessive eben auch wirklich jetzt in eine erneute Freiheit geht und wir dann wieder zu einem normalen Leben kommen.
Zurück zu Lauro Lotti. Er und sein Chefkoch Lorenzo proben den Ernstfall. Ein Abendessen für künftige Gäste. Alles soll perfekt passen. Vorbereitet werden Ricotta-Lasagne und Wildschwein-Ragout.
In Italien ist es nicht anders als in allen anderen 26 EU-Ländern. Die Bewältigung der Pandemie gelingt nur mit dem Impfstoff und der wurde nun mal gemeinsam bestellt. Ein seltenes Beispiel für wirkliche Zusammenarbeit in der EU, auch wenn diese spät und schwerfällig war. Ob die Union eine Zukunft hat, das hängt auch davon ab, ob es allen Mitgliedern um eine gemeinsame Politik geht oder nur um sich selbst. Die EU will jetzt von ihren Bürgerinnen und Bürgern wissen, was sie besser machen kann. In einer am Sonntag beginnenden Konferenz zur Zukunft Europas. Wir haben jetzt schon mal gefragt. Ingrid Bertram.
4 Städte in Europa, 4 Meinungen. Europa in der Pandemie. Wie gut ist das Krisenmanagement? Wir haben zu spät Impfstoffe bestellt. Wir haben getrödelt und hinken noch immer hinterher. Das ist gefährlich. Meiner Meinung nach ging es zu langsam. Wir haben in England gesehen, obwohl wir anfangs alle skeptisch waren, dass sie das sehr viel schneller gelöst haben. Wir leben schon 14 Monate eingeschlossen. Ich halte die EU für sehr langsam. Die Dinge verändern sich nicht. Wir sehen nur die Debatten. Das Krisenmanagement ist sehr langsam, aber die Krise ist hier. Wir spüren es jeden Tag. Es hätte mehr Richtlinien auf EU-Ebene geben sollen, an die sich alle hätten halten müssen. Ich glaube, wir hätten damit Leben gerettet. Mehr Europa oder doch lieber weniger? Das Corona-Krisenmanagement hat das Vertrauen der Bürger in die Europapolitik nicht gerade gestärkt. Dabei könnten das die Regierungschefs für ihr nächstes Vorhaben gut gebrauchen, das derzeit in Porto Thema ist. Eine gemeinsame Sozialpolitik. Was im Binnenmarkt gut geregelt ist, steht dem Sozialen noch aus. Und genau dafür warb Ursula von der Leyen auf dem Sozialgipfel. Dank unserer starken sozialen Marktwirtschaft können wir denjenigen Sicherheit bieten, die es jetzt am meisten brauchen. Denn unsere Wirtschaft ist vor allem eine große, humane Wirtschaft. Sie beschützt uns vor den größten Risiken im Leben. Die Ziele sind ambitioniert. Bis 2030 sollen 78% aller Erwachsenen in Arbeit sein, mindestens 60% jährlich eine Fortbildung bekommen und die Menschen sollen von ihren Löhnen auch leben können. Doch die Erfolgschancen für das Projekt sind nicht sehr groß. Schließlich ist bisher die EU für Sozialpolitik gar nicht zuständig. Aber mehr Kompetenzen aus den Ländern hin nach Brüssel, wäre das im Sinne der EU-Bürger? Ich denke, es wäre gut, wenn die EU mehr Kontrolle hätte. Ich habe nichts dagegen. Ich denke, das Problem mit Europa ist, dass es gemeinsame Entscheidungen gibt und dann jeder macht, was er will. Das lässt bei den Leuten Zweifel an der EU aufkommen. Ich glaube, dass wir hier eher über nationale Dinge sprechen und nicht über europäische. Der Grund ist einfach. Jedes Land hat seine eigene Geschichte. Die Lehre für mich hier in Ungarn ist, dass das eigene Land mehr Kompetenzen haben soll und diese wir nicht mehr aufgeben sollten. Die Krise hat die Menschen nicht gerade auf Europa eingeschworen, aber vielen ist auch klar, so schwer es ist, gemeinsam kann man sie immer noch besser bewältigen als alleine.
Dass die Europäische Union dringend frischen Wind braucht, findet auch Ferdinand von Schirach. Der Schriftsteller und Jurist hat in Büchern, in Filmen und auf der Bühne Schuld, Sühne und Gerechtigkeit thematisiert. Und nun hat er für Europa eine Charta der Grundrechte geschrieben, im Format eines europäischen Passes. Jeder Mensch heißt sie und darin formuliert er 6 neue Grundrechte. Sie sollen etwa unsere Umwelt schützen, digitale Selbstbestimmung ermöglichen oder unser Leben mit intelligenten Maschinen regeln. Und dazu kann und soll jeder Mensch seine Meinung abgeben. Auf der Website jeder-mensch.eu haben sich bislang knapp 200.000 Menschen diesen Forderungen angeschlossen. Guten Abend, Herr von Schirach.
Guten Abend.
Mit Europa ist kein Blumentopf zu gewinnen. Es interessiert kaum jemanden und wenn doch, dann geht es eigentlich immer nur um Probleme. Warum ist das eigentlich so? Warum ist uns dieses Europa so fremd?
Ich glaube gar nicht, dass es so sehr eine Krise Europas ist, sondern es ist eher eine Krise der Demokratien. Wissen Sie, wenn man gewissen Leuten zuhört, dann glaubt man ja immer, dass autoritäre Systeme wie Russland oder wie China ihre Sache besser machen. Aber tatsächlich ist das nicht so. Die Demokratie ist zwar langsam, es bedeutet immer große Diskussionen und wir wünschen uns jemand, der mal durchregiert und auf den Tisch haut. Diese Art von Diskussion gab es immer und wird es immer geben. Sie wird nur in den Krisen ein bisschen schärfer werden. Und was den Tisch angeht, Willy Brandt wurde mal gesagt, er soll auch mal auf den Tisch hauen. Und der sagte, das interessiert ja noch nicht mal den Tisch.
Woher nehmen Sie denn die Hoffnung, dass Ihre Initiative an der Krise der Demokratie etwas ändert?
Sehen Sie, bei Europa ist es ja so, dass Europa immer ein Verbund von Staaten war. Es war ein Europa der Staaten und der Institutionen. Und was sich ganz dringend ändern muss, ist, dass es zu einem Europa der Bürgerinnen und Bürger wird. Wenn ich das mal vielleicht andersrum sagen darf, Frau Minoska, als Sie damals bei Robbie Williams auf den Tisch gestiegen sind, um ihn zu ehren, sagten Sie, es geht ein bisschen darum, dass sich die Perspektive auf die Dinge ändern muss. Und das ist tatsächlich der Fall. Wir müssen Europa neu sehen. Wir müssen verstehen, was Europa eigentlich ist. Europa ist entstanden vor 75 Jahren auf einem Kontinent, der von dem Krieg in Schutt und Asche gelegt worden ist, 70 Millionen Tote. Und man wollte das nie wieder. Und das haben wir erreicht. Das ist das Tolle an Europa. Wir müssen ein bisschen aufhören zu schimpfen. Darum geht es vielleicht auch.
Aber dieses Europa wird von Staats- und Regierungschefs regiert, die einiges in der Hand haben. Und eines ihrer verfassten Grundrechte heißt, auf das würde ich gerne genauer zu sprechen kommen, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Nun ist die Politik nicht erst seit gestern gelegentlich ein Geschäft von Halbwahrheiten oder gebogenen Wahrheiten. Wo soll ich denn da eigentlich anfangen und aufhören zu klagen, wenn ich ein solches Recht auf Wahrheit hätte?
Es ist natürlich so, dass Politik ohne Lüge überhaupt nicht vorstellbar ist. Das wird es immer geben und das gab es immer. Es geht um systematische Lügen. Es geht darum, wenn ein Regierungschef behauptet, dass beispielsweise in Ungarn George Soros nur auf einen Bevölkerungsumtausch aus sei. Oder wenn hier Teile der AfD behaupten, dass der Sturm auf den Reichstag vom Verfassungsschutz inszeniert sei und Corona nur ein Schnupfen, dann muss man dagegen vorgehen. Und zwar nicht, weil die lügen, sondern weil diese Lügen die Demokratie gefährden können. Wir haben das am 6. Januar in Amerika gesehen, als der Mob das Kapitol stürmte. Das waren Lügen, die so systematisch waren. Ich habe die Wahl gewonnen, sagte Trump immer, obwohl es einfach nicht stimmte. dass die Leute danach aufgestanden sind und etwas tun wollten. Und das ist irrsinnig gefährlich. Und deswegen müssen wir ein solches Grundrecht haben.
Und Sie glauben, die Politiker hören dann auf zu lügen?
Sie hören bestimmt nicht auf zu lügen, aber die Menschen haben eine Möglichkeit, gegen diese Lügen vorzugehen. Natürlich nicht gegen die einzelnen Lügen, dass irgendjemand etwas Falsches sagt oder so etwas. Sie müssen einfach unterscheiden zwischen Meinungen und Tatsachen. Also die Tatsachen müssen stimmen und das gilt auch nur dann, wenn Tatsachen systematisch geleugnet werden. Meinungen darf man immer noch haben, um Gottes Willen, natürlich.
Die unterschiedliche Auffassung von Rechtsstaatlichkeit, um das mal vorsichtig zu formulieren, ist das eine. Das andere ist heute wieder auf dem Sozialgipfel zu beobachten. In der konkreten Politik wollen viele Mitgliedstaaten sich nicht reinreden lassen. Müssen wir uns eingestehen, dass es dieses gemeinsame Europa, das immer wieder postuliert wird, gar nicht gibt, vielleicht gar nicht geben kann?
Ich glaube, es ist umgekehrt. Wir haben nur eine Chance, in dem globalen Wettbewerb der Staaten zu überleben, wenn es ein gemeinsames Europa gibt. Deutschland beispielsweise ist viel zu klein, um gegen China oder Indien antreten zu wollen. Und das Zweite ist, dass wir die großen Probleme dieser Welt, beispielsweise die Klimakrise oder die Verfolgung internationaler Kriminalität oder auch internationale Steuern gegen Konzerne wie Google oder Facebook gar nicht als Einzelstaaten lösen können. Das können wir nur in Europa. Anders wird es nicht möglich sein. Und deswegen ist das tatsächlich unsere einzige Chance und die beste Idee.
Mhm. Nur wird es leider immer noch nicht umgesetzt. Bis auf Handelspolitik und Binnenmarkt gibt es wenige ganz klare Gemeinsamkeiten.
Das stimmt, aber das ändert ja nichts daran, dass wir versuchen müssen, es hinzubekommen. Ich glaube, es ist so, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich selbst Grundrechte geben, wie ich das vorgeschlagen habe, dann könnte sich etwas verändern. Dann könnten wir ein anderes Verhältnis zu diesem Europa bekommen, das uns ja jetzt immer ein bisschen fremd ist und bei dem alles immer von oben kommt. Jetzt müssten wir das einfach mal umdrehen und versuchen, Rechte uns selbst zu geben und den Rahmen, in dem wir so lange so gut gelebt haben, zu erweitern. Wenn das gelingt, kann ich mir gut vorstellen, dass auch eine europäische Verfassung irgendwann gelingen wird, die diese Probleme dann regelt.
Danke, Herr von Schirach, für Ihre Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und zu Zustand und Zukunft Europas hat Michael Grütz aus dem ARD-Europastudio Brüssel diese Meinung.
Die Corona-Krise, der Umbau der Wirtschaft durch Digitalisierung und Klimawandel, das sind bereits Anlässe genug, um dringend über die soziale Frage zu reden. Armut und dass viel zu viele in Europa von ihrem Einkommen nicht leben können, das kann und darf nicht hingenommen werden. Nun will die EU-Kommission, getrieben vom Europaparlament und der portugiesischen Ratspräsidentschaft, die europäische Säule sozialer Rechte voranbringen. Dem Misstrauen der Bevölkerung will die EU-Kommission etwas entgegensetzen. Die Bürger sollen sehen, die tun was für uns. Brüssel liefert. Aber Sozialpolitik ist vor allem Sache der Mitgliedstaaten. Und zwar zu Recht. Denn was in Estland wichtig ist, muss für Portugal noch lange nicht gelten. Was für Bulgarien gut ist, muss in Schweden noch nicht funktionieren. Die Bedingungen in der EU sind viel zu unterschiedlich. Vom Wettbewerb aber können alle lernen. Manche in Brüssel wollen aber einen europäischen Mindestlohn oder Mindestquoten für Tariflöhne, fordern eine Sozialunion, sogar eine Verschiebung der Kompetenzen nach Brüssel. Mich macht das skeptisch. Nicht manche Forderung an sich, sondern wer letztlich dafür verantwortlich ist. Denn gute Jobs und das entsprechende soziale Umfeld müssen in den Mitgliedstaaten selbst entstehen. Dort sind die gewählten Regierungen verantwortlich, die besten Voraussetzungen zu schaffen. Und aus dieser Verantwortung dürfen sie auch nicht heraus. Die sozialen Ziele der EU sind richtig. Den Eindruck aber zu erwecken, Brüssel könne sie lösen, könnte bald zu Enttäuschungen führen. Wenn wir in ein paar Jahren fragen, was ist eigentlich geworden aus der Säule der sozialen Rechte?
Die Meinung von Michael Grütz. Zurück nach Deutschland. Die Grenze des Zulässigen sei überschritten, sagt der Verfassungsschutz in Sachsen und hat die Pegida-Bewegung als extremistisch eingestuft. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Die Bewegung hat sich nach Einschätzung der Verfassungsschützer seit ihrer Gründung im Jahr 2014 immer weiter radikalisiert. Pegida mache den Parlamentarismus verächtlich und biete Rechtsextremisten regelmäßig eine öffentliche Plattform. CDU, SPD und Linkspartei in Sachsen begrüßten die Entscheidung.
Ein Galgen für Sigmar Gabriel und Angela Merkel. Es sind Provokationen wie diese, mit denen Demonstranten der Pegida-Bewegung immer wieder aufgefallen sind. Jetzt stuft der sächsische Verfassungsschutz die Bewegung als erwiesen extremistisch ein. Die Organisatoren um Lutz Bachmann würden rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft bringen.
Wir haben vor allen Dingen die muslimfeindlichen Äußerungen, die rassistischen Äußerungen, die von den Rednern feilgeboten werden. Man stellt das Rechtsstaatsprinzip in Frage.
Die selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes begannen als Facebook-Gruppe. Erst gingen einige hundert auf die Straße, später über 20.000. Die Veranstaltungen wurden Treffpunkt für die neue Rechte und AfD-Politiker. Auch Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke sprach hier.
Der Pegida-Bewegung ist gelungen, was die NPD lange Zeit versucht hat, eine Brücke zu bauen zwischen rechtsextremen Milieus und dem, sagen wir mal, nationalistischen Milieus in der Mitte der Gesellschaft.
Per Video teilte Pegida-Gründer Bachmann mit, dass er gegen die Einstufung des Verfassungsschutzes rechtlich vorgehen will.
Sexueller Missbrauch von Kindern wird künftig härter bestraft. Der Bundesrat verabschiedete ein Gesetz, das ein Strafmaß von mindestens einem Jahr vorsieht. Die Höchststrafe steigt von 10 auf 15 Jahre. Auch der Besitz von Missbrauchsfotos und Videos wird mit 1 bis 5 Jahren Gefängnis geahndet. Auf die Verbreitung solcher Aufnahmen stehen bis zu 10 Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt nun erst am 31. Geburtstag des Opfers. Nach einem Polizeieinsatz in Brasilien mit mindestens 25 Toten haben in Rio de Janeiro zahlreiche Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren gestern mit gepanzerten Fahrzeugen in ein Armenviertel im Norden Rios eingerückt, um mutmaßliche Mitglieder einer Drogenbande aufzuspüren. Daraufhin entwickelte sich ein 9-stündiges Feuergefecht. Die Vereinten Nationen sowie verschiedene Menschenrechtsorganisationen fordern eine Untersuchung des Einsatzes. Die Chefs der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußballbundes haben die Amtsenthebung von Präsident Keller gefordert. In einer Abstimmung gab es 33 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Die Regionalverbände forderten das DFB-Präsidium auf, entsprechende Schritte einzuleiten. Keller lehnt bislang einen Rücktritt ab. Er hatte seinen Vizepräsidenten Koch bei einer Präsidiumssitzung mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen. Die Eisbären Berlin sind neuer deutscher Eishockeymeister. Das entscheidende 3. Finalspiel gewannen soeben die Hauptstädter gegen die Grizzlies Wolfsburg mit 2:1. Für die Eisbären ist es bereits der 8. Meistertitel. Rund 2,5 Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Sommerspiele wächst in Tokio der Widerstand gegen die Großveranstaltung. Eine Online-Petition zur Absage der Spiele unterschrieben innerhalb von 2 Tagen mehr als 200.000 Menschen. Währenddessen wurde der Corona-Notstand für Tokio bis Ende Mai verlängert. Grund sind steigende Infektionszahlen.
Glücklich, wer jung ist und einen Ausbildungsplatz ergattert oder einen Ferienjob. Doch der Blick ins Gesetz trübt die Freude bei jenen, die im Kinderheim oder in Pflegefamilien leben. Denn sie müssen 75% des Geldes, das sie verdienen, abgeben, und zwar ans Jugendamt. Dass das ungerecht ist, das wird schon lange kritisiert. Doch erst heute lag dem Bundesrat ein Gesetzentwurf vor, wonach der abzugebende Beitrag jedenfalls deutlich gekürzt wird. Würde sie heute also endlich fallen, die 75%-Regel? Andreas Herz hat sich die Abstimmung zusammen mit Jugendlichen angeschaut, die er schon einmal für die Tagesthemen besucht hat, in einer Wohngemeinschaft im oberschwäbischen Graben.
Schauen wir mal, Bundesrat Livestream. Und in 50 Minuten geht's los.
In der Wohngemeinschaft, die Marco Weiß gegründet hat, wird heute statt Netflix der Bundesrat gestreamt. Dort findet die entscheidende Abstimmung zur sogenannten 75%-Regel statt.
Zum Beispiel der Nico, haben wir jetzt gerade vorhin gesprochen, er wird gern Zeitung austragen. Und wenn er das an einem Samstag macht, muss er davon die 75% ans Jugendamt abgeben.
Die Regel gilt für 240.000 Heim- und Pflegekinder in Deutschland. Ob Ausbildung oder Ferienjob, 3/4 des Verdienstes müssen die Kinder an den Staat abtreten.
Es ist hart. Also ich finde, dass es halt hart ist, weil man auch öfters mal seine Eltern vermisst und dann muss man extra nochmal was dafür bezahlen, dass man hier ist.
Es kann nicht sein, dass Kinder dafür bestraft werden, dass sie nicht bei ihren Eltern aufwachsen können.
Marco Weiß wurde selbst in einem Heim groß und musste während seiner Ausbildung 3/4 seines Lohns abgeben.
Freunde, die mit mir in die Berufsschule gegangen sind, plötzlich sich ein Auto gekauft haben, weil sie 18 geworden sind und man selber konnte das nicht.
Seit Jahren kämpft er dafür, dass die Jugendlichen ihr Geld behalten dürfen oder zumindest weniger abgeben müssen. Ein erster Anlauf ist vor Jahren im Bundesrat gescheitert. Nun der zweite Versuch. Alle Ministerpräsidenten hat Marco Weiß zuvor noch einmal angeschrieben. Doch die Abstimmung beginnt mit einem Dämpfer.
Meine Damen und Herren, neben den bereits erwähnten Verfahrensfragen und inhaltlichen Lücken ist es aber auch die kategorische Weigerung des Bundes, sich an den zu erwartenden immensen Folgekosten für Länder und Kommunen zu beteiligen, die mir Sorgen macht.
Geld ist der entscheidende Punkt, denn das Geld fehlt in den kommunalen Kassen.
Werden die Länder heute über den Geldbeutel hinwegsehen? Nun gilt es.
Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Frauen und Jugend empfiehlt, dem Gesetz zuzustimmen. Wer ist dafür? Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt.
Ich finde es echt toll, also ich bin echt fröhlich.
Geht's jetzt los mit dem Zeitungsaustragen?
Ja.
Bei Praktikum und Ausbildung werden nun nur noch 25 statt 75% abgezogen und Ferienjobs werden ganz von der Abgabe befreit.
Und damit ist natürlich jetzt auch bestätigt, dass die letzten 30 Jahre hier was schiefgelaufen ist, was hier an Möglichkeiten den Jugendlichen, den Kindern, den Mädchen, den Jungs genommen wurden.
Marco Weiß will sich nun für eine Rückerstattung der Gelder einsetzen, damit nicht nur Nico profitiert, sondern auch all die, die vor ihm ihr Geld abliefern mussten.
Und uns bleibt noch der Blick auf ein frühlingshaftes Wochenende und auf Carsten.
Tja, Karin, was heißt frühlingshaft? Wir diskutieren hier ernsthaft die Frage, ob wir uns nicht direkt in den Hochsommer katapultieren. Sprich, ob wir mehr als 30 Grad am Sonntag und am Montag bekommen. Diese Temperaturkurve zum Beispiel in Berlin sieht folgendermaßen aus und sie begann heute Mittag. Eigentlich begann dieser rasante Aufstieg heute Mittag um 12 in Berlin. An der Wetterstation Dahlem gab es eine Temperatur von 1 Grad. Und es hat geschneit. Hier, da unten beginnen wir. Heute blieben wir bei den Temperaturen im einstelligen Bereich. Morgen gibt's 15 Grad, am Sonntag 26, am Montag knapp 30 Grad, 29 Grad. Und nun mal eine kleine Bemerkung. Die Nacht von Sonntag auf Montag wird wärmer sein als das, was wir heute als Tageshöchsttemperaturen hatten. Und turbulent wird das Wetter dazu. Wir können uns das auf dem Wettervorschaufilm gemeinsam anschauen. Morgen erreichen uns Wolken mit einer Warmfront, vor allem im Nordwesten fällt Regen. Dahinter kommt dann diese sommerlich bis hochsommerliche Luft, allerdings nur für kurze Zeit. Denn heftige Gewitter und auch Regenschauer folgen sofort und beenden dieses kurze sommerliche oder eben teilweise hochsommerliche Intermezzo. Und damit schauen wir auf das Wetter der Nacht. Heute Nacht ist es meistens sternklar, nur leicht bewölkt, vereinzelt bildet sich ein bisschen Nebel. Es wird kalt, dazu gleich mehr. Dann kommen morgen hier im Westen die Wolken dieser Warmfront an. Hier ist es also eher stark bewölkt und am Nachmittag fällt dann Regen vom Niederrhein übers Münsterland bis ins westliche Niedersachsen. Zum Abend fällt der Regen dann auch weiter Richtung Schleswig-Holstein. Die Temperaturen morgen früh, es wird noch einmal sehr kalt. Wir stecken noch immer in dieser kalten Luftmasse. Vor allem in der Mitte unseres Landes müssen wir verbreitet mit leichtem Frost rechnen. -1 bis -4 Grad, die -3 bis -4 gelten für Mittelgebirgstäler. Am mildesten bleibt es an der Nordseeküste und Ostseeküste mit 3 bis 5 Grad. Morgen tagsüber, es wird wärmer als heute. Das heißt im Norden meistens 12 bis 16 Grad, im Südwesten 17 bis 22 Grad. Dann kommt der Sonntag. Viel Sonnenschein und vor allem Temperaturen meist im sommerlichen Bereich 26 bis 30 Grad. Am Oberrhein, so rund um Karlsruhe und Mannheim, dürften wir am Sonntag die 30-Grad-Marke knacken. An der Nordseeküste bleibt es etwas frischer, hier auch etwas bewölkter. Dann kommt der Montag und der bringt in der gesamten Westhälfte dann schon teils kräftige Gewitter und Schauer, auch am Alpenvorland. Nur im Osten wird es noch einmal wärmer oder sogar noch etwas wärmer mit 29 bis 30 Grad. Dann können wir wahrscheinlich in der Lausitz die 30 oder eventuell 31 Grad erreichen.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen vom Freitag. Weiter geht's jetzt hier im Ersten mit einem Tatort aus der Schweiz. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle Pina Atalay. Schönes Wochenende zwischen Frost und Hochsommer.